ARD. Das Wissen.
Sonnige Tage, laue Nächte, so mögen wir den Sommer. Klettern die Temperaturen aber auf weit über 30 Grad, macht das vielen zu schaffen. Nicht nur das Arbeiten fällt an solchen Tagen schwer. Wer sich der Hitze länger aussetzt, gefährdet seine Gesundheit.
Man kann da auch von Kipppunkten sprechen, die im Körper dann passieren. Kipppunkte, die dann unumkehrbar sind.
Nicht nur für Ältere kann Hitze sogar lebensbedrohlich sein.
Unsere Studie mit Schwangeren hat gezeigt, dass sie bei großer Hitze ein 3,8-fach höheres Risiko für Probleme in der Schwangerschaft haben.
Auch in Deutschland werden die Sommer spürbar heißer. Umso wichtiger ist es, sich während einer Hitzewelle richtig zu verhalten. Doch auch unser Körper ist anpassungsfähig. Er kann sich an extreme Temperaturen gewöhnen.
Hitze. Wann sie gefährlich wird und wie wir uns anpassen. Von Markus Schwandner.
Wow, he looks like he's suffering.
Yeah, look, his feet just says to me that he's in trouble. He is 400 meters from the finishing line and he does not know where he is at.
Triathlon-Weltmeisterschaft 2016 in Mexiko bei 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Der führende Johnny Brownlee ist 400 Meter vor der Ziellinie. Er taumelt, wird langsamer, verliert die Orientierung.
Alistair, come, he's got him. This, I have never seen this before. The Alistair Brownlee has stopped for his brother. I don't even know if that is allowed.
Sein Bruder Alistair, der an dritter Stelle läuft, holt zu ihm auf, stützt ihn und schleppt ihn über die Ziellinie, wo Johnny Brownlee sofort zu Boden sackt. Anschließend kommt er ins Krankenhaus, Diagnose: Überhitzung. Eine lebensbedrohliche Situation, doch er überlebt. Wie belastend es ist, bei Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und intensiver Sonnenstrahlung Leistungssport zu betreiben, weiß auch der Ironman-Gewinner und Weltmeister im Triathlon Jan Frodeno.
Und zwar ist es in der Tat so, dass es beim Schwimmen am extremsten ist, was die Hitze angeht. Also 1 Grad Wassertemperatur macht extrem viel aus. Ja, und wenn man dann schaut, zum Beispiel die normale Wettkampftemperatur in einem Schwimmbad liegt bei 27 Grad. Bei 32 Grad, also nur 5 Grad Unterschied, gilt es als lebensgefährlich.
Beim Radfahren nutzt er jede Verpflegungsstation, um sich möglichst viel kaltes Wasser über den Kopf zu schütten.
Beim Laufen ist es dann für die Langdistanz absolut extrem, einfach weil man teilweise dann sogar Rückenwind hat und das Gefühl hat, in dieser Hitze einfach nur stillzustehen. Ich würde jedes Mal bei einem Hitzerennen Gegenwind vor Rückenwind bevorzugen.
Wie wir in solchen Situationen, aber auch bei weniger extremer Hitze reagieren, lässt sich medizinisch gut erklären. Claudia Treidel-Hoffmann, Ärztin und Professorin für Umweltmedizin an der Uni Augsburg, schildert, was im Körper passiert.
Das Erste, was passiert, ist, dass Gefäße weitgestellt werden. Und das merkt man daran, dass man rot wird im Gesicht zum Beispiel. Ja, das Nächste ist, dass wir anfangen zu schwitzen.
Der Schweiß verdunstet auf der Haut. Dadurch werden die Haut und die darunterliegenden Blutgefäße gekühlt. Eine normale Reaktion des Körpers, um mit Hitze klarzukommen. Aber wenn die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit besonders hoch sind, wird das immer schwieriger.
Dann steigt die Kerntemperatur und dann steigt auch weiterhin der Puls. Es gibt eine Belastung für Herz und Kreislauf. Die Atmung wird auch verstärkt, weil auch darüber versucht, Wärme abzugeben. Und dann irgendwann kann es dazu kommen, dass tatsächlich dann der Kreislauf kollabiert und dann wird man bewusstlos.
Ein Szenario, das aber nicht nur bei ehrgeizigen Leistungssportlern wie dem Triathleten Johnny Brownlee auftreten kann. Die Ärztin erinnert sich an den Fall eines Dachdeckers.
Dieser Dachdecker, der kam bei einer Kerntemperatur von über 42 Grad zu uns ins Krankenhaus. Und diesen Patienten, da haben wir die Körperkerntemperatur auch nicht mehr senken können, sondern dieser Patient ist dann an einem Multiorganversagen gestorben.
Der Dachdecker hatte viele Stunden in der prallen Sonne gearbeitet. Auch das ist eine starke Belastung. Doch wie wirkt Hitze abseits solcher Extremsituationen? Manche Leute fangen bei leicht erhöhten Temperaturen schon an zu schwitzen oder bekommen schnell Kreislaufprobleme. Andere betonen, Ihnen würden heiße Temperaturen gar nichts ausmachen. Sie seien eher der mediterrane Typ.
Ja, und das ist auch der Fall. Das ist hochindividuell. Einige können da besser mit umgehen, aber vielleicht auch deswegen, weil sie dann kontinuierlich trinken. Aber am Ende ist Hitze für jeden, für jede eine Gesundheitsgefahr.
Die Klinik für Akut- und Notfallmedizin im Klinikum in Leverkusen. Christoph Adler, Arzt und Direktor der Klinik, hat hier im Sommer oft mit überhitzten Patienten zu tun. Er erklärt, das Tückische an einer Überhitzung ist, dass die Symptome nicht unbedingt in der Sonne auftreten, sondern manchmal erst viele Minuten, sogar Stunden danach.
Patient ist zu Hause, Patient sagt, okay, eigentlich geht's mir gut, und dann kommt aber sukzessive die Auswirkung, nämlich, dass der Wasserverlust, der Salzverlust und die kreislaufverursachende Problematik erst verzögert eintritt.
Wenn überhitzte Menschen dann ins Krankenhaus eingeliefert werden, müssen sie möglichst schnell gekühlt werden.
Lauwarmes Wasser wird reichen, man kann das mit einem Ventilator noch flankieren und kann auf diese Weise sicherlich schon mehr Oberflächenkühlung verschaffen. Der Patient hat dementsprechend schon selbst reagiert, hat versucht zu schwitzen. Das verliert nicht nur Flüssigkeit, sondern Mineralien, Salze salopp gesagt. Und das führen wir zu mit kalter Flüssigkeit, kalter Infusionslösung, die man dann über eine Vene dem Patienten etabliert. Man darf nicht unterschätzen, viele Menschen verlieren große Mengen Flüssigkeit. Und das kann dann mitunter auch schon bedrohlich sein für Organe, die sehr sensibel sind, wie die Niere, das Gehirn, aber auch das Herz.
Für die weitere Behandlung ist entscheidend, wie stark ein Patient bereits überhitzt ist, wenn er in die Klinik kommt.
Der Patient, der bewusstseinsgestört ist, der keine erhaltenen Schutzreflexe mehr hat, der Patient, der ausgeprägte Herzrhythmusstörungen hat, darunter eine Schocksymptomatik entwickelt, der muss mitunter auch künstlich beatmet werden. Ja. Das ist einfach wichtig, um letztendlich die Körperfunktion aufrechtzuerhalten und den Patienten vor weiteren Komplikationen schützen zu können.
Falls das nicht gelingt, droht der Tod. Denn durch die Überhitzung laufen einige körperliche Prozesse nicht mehr richtig ab und es kommt zu einem Versagen mehrerer Organe.
Worum es geht, wurde im Sommer 2003 klar, als die Temperaturen 6 Wochen am Stück nicht mehr unter 30 Grad fielen.
Die Sonne brennt am Horizont. Es war heiß in den letzten Wochen. Zu heiß für die, die in der Hitze arbeiten.
Das Jahr 2023, ein Jahr der Wetterrekorde im negativen Sinne. Die globale Durchschnittstemperatur betrug in den 3 Monaten Juni, Juli.
Wie bedrohlich Hitze sein kann, erleben wir immer wieder bei Hitzewellen. Die Hitzewelle 2003 hat in Europa, so die offiziellen Zahlen, wohl 70.000 Menschen das Leben gekostet. Bis heute war der Sommer von 2003 auch in Deutschland der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Doch die Hitzewellen der vergangenen Jahre reihen sich direkt dahinter ein und führten in Europa zu Zehntausenden hitzebedingten Toten. Modellrechnungen des Max-Planck-Instituts für Meteorologie lassen auch für 2025 einen Hitzesommer erwarten. Ein wichtiger Hinweis für die Prognose der Wissenschaftler ist ein Wärmestau im Nordatlantik, der in direktem Zusammenhang mit den Hitzesommern der vergangenen Jahre steht. Dadurch lassen sich warme und heiße Sommer in Europa immer zuverlässiger mit Modellen voraussagen. Das könnte auch in diesem Sommer wieder zu erhöhten Todesfällen führen. Aber wie berechnet man diese Übersterblichkeit?
Man schaut sich die entsprechenden Sterbetabellen, die es für jeden Tag im Jahr gibt, an und sieht, ob die in Übereinstimmung sind mit dem Auftreten von Hitzeerkrankungen und entsprechenden Todesfällen, wenn wir eine Hitzewelle haben.
Sagt Hans-Christian Gunga, emeritierter Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité in Berlin.
Dann sieht man zum Beispiel, dass ungefähr 1 bis 2 Tage danach insbesondere eine deutliche Zunahme der Todesfälle und Hitzeerkrankungen zu beobachten ist, wenn wir eine Hitzewelle haben. Und so kommt man im Prinzip erst nach einer entsprechenden Hitzeexposition in einer bestimmten Region zu den Ergebnissen, wie viele Leute daran gestorben sind.
Viele Menschen sterben in den ersten 2-3 Tagen einer Hitzewelle. Die meisten sind aber weder Bauarbeiter noch Sportler. Viele Menschen fallen der Hitze zum Opfer, weil sie zu sogenannten vulnerablen Gruppen gehören. Das sind Kinder, alte Menschen und solche, die bereits sehr krank und geschwächt sind.
wenn ich sowieso schon eine chronische Entzündung, wie zum Beispiel ein Asthma, was auch mit einer chronischen Entzündung in der Lunge einhergeht, oder eine chronische Entzündung, die dann auch zu einem Herz-Kreislauf-Problem führt, oder eine chronische Entzündung im Nervengewebe, die dann zum Beispiel zu einer multiplen Sklerose führt. Diese Entzündungsprozesse, die laufen schneller ab.
Ergänzt die Ärztin Claudia Treidel-Hoffmann. Der Körper muss nicht nur mit der Krankheit fertig werden, sondern auch mit der enormen Hitze. Dr. Vidya Venugopal ist Professorin für Umweltmedizin am Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research in Chennai, Indien. Sie sagt, nicht nur chronisch kranke Menschen sind stark gefährdet. Eine weitere vulnerable Gruppe sind Schwangere, da ein wichtiger Kühlmechanismus bei ihnen nicht mehr so gut funktioniert.
So the woman is much more warmer.
Wegen der Hormonveränderung haben Schwangere eine höhere Körpertemperatur. Normalerweise kühlt sich der Körper, indem er Blut zum Schwitzen an die Hautoberfläche pumpt. Aber bei Schwangeren muss für das Ungeborene viel Blut Richtung Gebärmutter fließen. Die Kühlung klappt also nicht mehr so gut. Es wird heißer für die Frau und das Baby.
Schwangere haben, so eine Studie der Wissenschaftlerin aus dem Jahr 2023, ein doppelt so hohes Risiko für eine Fehlgeburt im ersten Schwangerschaftsdrittel. Viele Länder haben mittlerweile Hitzeaktionspläne entwickelt, mit denen die Menschen vor der zunehmenden Hitze geschützt werden sollen. Wie das in Indien funktioniert, hat Vidya Venugopal ebenfalls untersucht.
Die Regierung hat Hitzeaktionspläne erstellt, wie wir uns auf Hitze vorbereiten sollen. Aber in unserem Land gibt es enorme wirtschaftliche und ökologische Unterschiede und Lebensbedingungen. Die Pläne sind zwar finanziell gut ausgestattet, aber es gibt zu wenig Fachleute in den ärmeren Regionen, um sie umzusetzen. Daher sind diese Programme nur etwa 70% so effektiv, wie sie sein könnten. Viele Menschen haben keinen Zugang zu diesen Programmen.
Die Hitzeaktionspläne deutscher Städte sehen vor, dass vulnerable Personengruppen gezielt vor großer Hitze gewarnt werden. Dass also Altenheime, Krankenhäuser, Kindergärten oder auch Pflegedienste früh erfahren, dass sie sich vorbereiten müssen. Wie das konkret aussehen kann, zeigt Gabriele Brandt, Ressortleiterin Pflege im Wohnhaus der Evangelischen Altenhilfe in Solingen. Schon morgens werden die Bewohner je nach Wunsch mit etwas kälterem Wasser gewaschen. Dünne Kleidung wird bevorzugt.
Die Speisen sind mit im Blick, dass wir auch mehr Kaltspeisen anbieten, vielleicht auch mal Eiswürfel so zum Lutschen, zum Kühlen, kalte Suppen. Was haben wir noch? Ach ja, mehr Brühen anbieten, also um auch die Elektrolyte auszugleichen. Obst anbieten, wasserhaltiges Obst wie Melonen. Und da weiß aber unsere Küche auch Bescheid drüber.
Auch der Schutz vor der Sonne ist extrem wichtig, betont die Leiterin des Wohnhauses, Barbara Franke. Es gibt überall Sonnenschutz, schattige Plätze und Sonnenschirme.
Und was wir dann auch gerade für den Draußenbereich machen im Sommer, ist schon mal auch so Planschbecken aufzustellen, ne? Wo die Bewohner dann mit den Füßen reingehen können. Wer das möchte, das möchten auch nicht alle. Aber das sind immer ganz gute Abkühlungsmöglichkeiten.
Den alten Menschen wird selbstverständlich immer wieder auch etwas zu trinken angeboten. Denn für Ältere ist das an heißen Tagen besonders wichtig. Und es gibt noch weitere Gimmicks in der Evangelischen Altenhilfe, zum Beispiel Fächer und...
Das ist jetzt die neueste Anschaffung bei uns im Haus, dass wir für Bewohner und Mitarbeiter jeweils Kühltücher angeschafft haben. Natürlich auch immer nur für die, die das möchten. Nicht jeder toleriert ein feuchtes Tuch um die Stirn oder um den Hals. Aber es ist halt auch immer ein sehr erfrischendes Gefühl. Und das wollen wir dieses Jahr mal ausprobieren, wie das ankommt.
Werden solche Maßnahmen angenommen und umgesetzt, kommen ältere Menschen mit Hitze besser klar. Das rettet sogar Leben, zeigt eine spanische Studie aus dem Jahr 2023.
Die Studie zeigt, dass sich ältere Menschen in Spanien an die Hitze anpassen. Die Temperatur, die sie gut aushalten können, stieg mit jedem Jahrzehnt des Untersuchungszeitraums. Das legt nahe, dass Ältere nicht automatisch anfälliger gegenüber Hitze sind als der Rest der Bevölkerung.
Das ist erstaunlich. Denn bislang ging man davon aus, dass Ältere durch Hitze am stärksten gefährdet sind. Warum ist das in Spanien anders?
Die Älteren haben eine, so nennen wir das, Hitzekultur entwickelt. Teil dieser Hitzekultur sind die Wohnverhältnisse, die Beschaffenheit des Hauses und ein Bewusstsein dafür, wie gefährlich Hitze ist. Dazu kommt, dass ältere Menschen die Ratschläge der Kampagnen gegen Hitzestress oft besonders gut befolgen.
Navas findet es trotzdem wichtig, dass ältere Menschen während einer Hitzewelle beobachtet werden. Das gelte auch für Menschen, die im Freien arbeiten. Sich anpassen sollten aber letztlich alle. Auch Jüngere sind vor einer Überhitzung nicht geschützt. Es gibt einfache Empfehlungen. An heißen Tagen auf Alkohol verzichten, denn er erweitert die Gefäße und senkt den Blutdruck. Man verliert mehr Flüssigkeit. Das kann zu Kreislaufproblemen führen. Man sollte sich viel im Schatten aufhalten, reichlich trinken, Kopf und Füße kühlen. Besonders gefährlich ist Hitze auch für Kinder. Der Notarzt Christoph Adler musste schon häufiger an heißen Tagen zum Einsatz auf Parkplätze fahren oder fliegen.
Die Kinder sind verstorben und das waren Menschen, die gesagt haben, das Kind hat geschlafen, ich habe es doch im Schatten geparkt und die Sonne ist gewandert, der Schatten war nicht mehr da, im Geschäft hat es länger gedauert und dann waren es 25, 30 Minuten, das Kind war verstorben.
Jeder kann persönlich viel dafür tun, um sich und seine Familie gut vor Hitze zu schützen. Aber auch Kommunen und Städte machen einiges. Es wird zusehends auf Windschneisen geachtet. Grünflächen werden erhalten, versiegelte Flächen wieder in Stadtgrün umgewandelt, Trinkbrunnen aufgebaut und Dächer und Fassaden begrünt. Es sollte aber noch mehr passieren. Eine Studie untersuchte 93 europäische Städte. Würden diese den Baumbestand verdoppeln, gäbe es demnach 40% weniger Hitzetote. Es geht aber nicht nur um körperliche, sondern auch um seelische Gesundheit, sagt Claudia Treidel-Hoffmann.
Das Thema Hitze und mentale Gesundheit ist sicherlich etwas, wo noch sehr viel Forschungsbedarf ist. Was wir aber heute schon wissen, ist, dass während Hitzeperioden auch die Aggressivität von Menschen steigt. Es gibt sogar auch Hinweise, dass Tötungsdelikte, auch Selbsttötungsdelikte, mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten, wenn es eben draußen heiß ist.
Außerdem verlängern Krankheiten ihre Saison. So werden Allergien nicht nur früher im Jahr beginnen und länger dauern, es fliegen auch mehr Pollen pro Tag.
Weil Pflanzen sind unter Stress und dieser Stress führt dazu, dass sie mehr Pollen produzieren. Das ist vielleicht so ein Überlebensmechanismus von Pflanzen. Und der dritte Punkt ist, dass der Pollen selbst mehr von diesen Eiweißen produziert, die bei uns eine Allergie auslösen. Das meine ich mit Pollen werden aggressiver.
An dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit. Hitze, das zeigen viele Studien, wird in Zukunft eine immer vielfältigere Herausforderung. Die Hitze macht nicht nur uns zu schaffen, sondern verändert auch unsere Umwelt. Von Hitzeaktionsplänen bis Städtebaumaßnahmen passiert in Deutschland viel, um sich daran anzupassen. Doch auch sich persönlich darauf einzustellen, kann helfen. Denn psychologisch kann man sich an Hitze gewöhnen, damit gelassener umgehen und sich an heißen Tagen schonend verhalten. Dazu kommt, auch unser Körper kann sich an Hitze gewöhnen. Für viele Leistungssportler gehört das Training unter Hitze deswegen zum Trainingsplan. Thomas Möller ist Bundestrainer des deutschen Triathlon-Nationalkaders. Er steht vor dem namibischen Nationalstadion in Windhoek und erklärt, wie das Training abläuft.
Wir haben uns hier um das Stadion herum eine Strecke gemessen, wo wir Tempoläufe über 2000 Meter Teilstrecken machen können. Wir werden Laktat, Herzfrequenz und über einen Sensor, der auf der Haut getragen wird, auch die Körperkerntemperatur messen und natürlich das Tempo, das gelaufen wird.
Durch die Hitze beschleunigt sich nicht nur der Puls noch stärker als bei normalen Temperaturen, weiß Bundestrainer Thomas Möller.
Also wenn ich unter Hitze hochintensive Belastungen vollführe, kommt es sukzessive zu einem Anstieg der Körperkerntemperatur und dann gibt es einen individuellen kritischen Punkt. Der kann bei dem einen Athleten bei 39,5 Grad liegen, der kann bei einem anderen Athleten bei 40,5 Grad liegen.
Es gibt eine Studie aus dem Radsport, UCI, unter Hitzebedingungen Zeitfahren, wo die Rekordwerte so bei 41,5 Grad Körperkerntemperatur liegen.
Um solche hohen Körpertemperaturen zu vermeiden, versuchen sich die Triathleten anzupassen. Der Sportmediziner Andreas Nies von der Uni Tübingen erklärt, bereits nach einer Woche steigt die Kerntemperatur beim Training nicht mehr so stark an. Es gibt aber noch weitere Effekte.
Ein Abfall der Herzfrequenz, jetzt speziell jetzt dann auch bei Belastung, also dass der Puls nicht so stark ansteigt. Und damit verbunden ist eben auch eine Verbesserung der Belastungswahrnehmung. Also die Belastung wird dann nicht mehr so als anstrengend empfunden. Das sind so Mechanismen, die man dann schon in den ersten Tagen sehen kann. Und was dann darauf folgt, ist, dass die Schwitzmenge, also das Schweißvolumen, was pro Zeiteinheit von den Schweißdrüsen gebildet wird, ansteigt.
Die Athleten beginnen früher und stärker zu schwitzen.
Und am Ende hat man auch weniger Elektrolyte, also weniger Blutsalze im Schweiß, was deren Verdunstung, also die Verdunstung vom Schweiß und damit auch die Wärmeabgabe begünstigt. Das wäre dann der nächste Schritt. Und am Ende haben wir dann auch eine Zunahme noch vom Plasmavolumen, also dem flüssigen Anteil unseres Blutes, was auch in Bezug auf die Schwitzfunktion und Aufrechterhaltung der Kreislauffunktion dann bessere Bedingungen bietet.
Das Training ist also wichtig, um eine Überhitzung wie bei dem Triathleten Johnny Brownlee, den wir am Anfang dieser Folge von Das Wissen kennengelernt haben, zu vermeiden. Aber nicht nur Sportler können sich an Hitze gewöhnen. Alle Menschen sollten das tun, sagt Andreas Nies. Dabei hilft, sich bei Hitze nicht nur in klimatisierten Räumen aufzuhalten. Das mindert die Anpassungsfähigkeit. Ältere Menschen in Pflegeheimen sollten nicht nur geschont werden.
Was jetzt in diesen ganzen Aktionsplänen, so toll die sind, meiner Ansicht nach so ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass man doch darauf hinweist, dass körperliche Aktivität als solche, und da spreche ich jetzt gar nicht von einem Spaziergang bei 30 Grad, sondern eben ganz normale körperliche Aktivität ein ganz wichtiges Instrument wäre, um eben auch die älteren Menschen vielleicht einen Tick besser hitzeverträglich zu machen.
In einer neuen Studie will Nies untersuchen, wie man die Toleranz gegenüber Hitze bei Älteren stärken könnte. Nach den zuletzt sehr heißen Sommern werden solche Ideen zur Hitzeanpassung in Deutschland und Europa immer dringender benötigt. Doch was passiert in Teilen der Welt, die noch viel heißer sind und in denen Hitze ganze Gesellschaften bedroht? Sandra Bartheit ist Gruppenleiterin der Abteilung Digital Global Health der Universität Heidelberg. Für das Wissen berichtet sie von ihrem Forschungsaufenthalt in Malaysia.
Ich laufe hier durch ein Dorf der Orang Asli, die ursprünglichen Einwohner Malaysias, und es hat ungefähr 35 Grad, die Sonne ist sehr heiß. Es sind vereinzelte Häuser zu sehen innerhalb einer grünen Graslandschaft mit vereinzelten Bäumen. Es geht eine leichte Brise, aber es ist dennoch sehr heiß.
Malaysia erlebt durch den Klimawandel steigende Hitze, heftige Regenfälle, Trockenperioden und starke Winde und Stürme. Aber es gibt kaum Daten für einzelne Regionen. Daher geht es in diesem Projekt auch darum, gute Gesundheits- und Wetterdaten zu ermitteln. Im Distrikt Segamat in Malaysia untersucht Bartheit bei 150 Probanden die Auswirkung der Hitze auf Lungenkrankheiten.
Klimasensitive Erkrankungen, die wir uns jetzt angucken, sind erstens Asthma und ebenso chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, weil gerade durch die Erwärmung haben wir halt mehr Ozon, haben wir mehr Partikelbewegung in der Luft, haben wir auch mehr Pollen und andere Expositionen, das sich dann eben negativ auf diese Erkrankung auswirkt. Und die zweite Erkrankung, die wir uns angucken, sind eben kardiovaskuläre Erkrankungen. Da haben wir jetzt einen Gesundheitstracker, der kontinuierlich misst.
Die verwendeten Smartwatches messen Blutdruck, Herzfrequenz, körperliche Aktivität und Schlafrhythmus. Diese Studien mit 10 Forschungsgruppen, finanziert von der Deutschen Forschungsgesellschaft, werden auch in Afrika durchgeführt, erläutert Hans-Christian Gunga, der als Experte für extreme Umwelten ebenfalls beteiligt ist.
Der Untersuchungsraum, der uns im Augenblick besonders interessiert, ist Burkina Faso und der Bereich, den man im Weiteren als Subsahara-Bereich zusammenfasst. Und wir haben uns Burkina Faso herausgenommen, weil die klimatischen Bedingungen in Burkina Faso sind schon im Augenblick sehr, sehr belastend und werden in den nächsten 2-3 Jahrzehnten noch wesentlich belastender werden.
Das hat nicht nur Folgen für die Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen. Mit zunehmender Hitze wachsen bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr so gut auf den Äckern. Auch die Zucht von Tieren wird aufwendiger, schwieriger oder sogar unmöglich. Wildtiere wandern ab in mildere Regionen. Aber genau wie in Malaysia müssen auch hier die Wissenschaftler zunächst gute Daten generieren.
Wenn man abschätzen will, wie stark dieser Einfluss sich dann auf die Gesellschaft wirklich auswirkt, heißt also, wie ist die Ernährungssituation zum Beispiel gefährdet dadurch, dass die Menschen eben nicht mehr auf den Feldern arbeiten können oder einen geringeren Ertrag haben, weil sie aus den Böden nicht mehr herausbekommen, weil die Arbeitskraft an sich nicht ausreicht. Aber dazu muss man natürlich wissen, zunächst einmal, wie viele Stunden pro Tag sind die in den entsprechenden Monaten auf den Feldern, um ihren Nahrungsmittel einzuholen.
In diesem Bereich der Subsahara leben etwa 300 Millionen Menschen. Etwa 90% bauen nur für den Eigenbedarf an. Könnten sie wegen der Hitze nicht mehr so lange auf den Feldern arbeiten und würden die Böden aufgrund der Hitze weniger Ertrag bringen, müssten die Menschen wegziehen.
Das sind arktische Gebiete.
Das sind Regionen, wo es jetzt schon sehr heiß ist. Und es wird dort noch heißer. Es sind meist arme Regionen, nicht die wohlhabenden. Afrika, Indien, dort wird es am ungemütlichsten. Dort ist Anpassung auch schwieriger, weil es weniger Geld dafür gibt.
Es ist viel makkelijker, um je anzupassen, als je rijk bent, dan wanneer je arm bent.
Wissenschaftler der niederländischen Universität Wageningen warnen davor, dass in 50 Jahren sogar 3,5 Milliarden Menschen unter enormer Hitze leiden könnten, sagt der Ökologe Maarten Schreffer.
Als de mens in hetzelfde klimaat wil blijven wonen.
Wenn Menschen in denselben klimatischen Bedingungen leben wollen, wie sie es tausende Jahre gemacht haben, es aber heißer wird, wo sollen sie dann hin? Das ist eine hypothetische Frage, aber wenn die Erderwärmung so weitergeht, dann können wir in 50 Jahren zwar immer noch auf der Erde leben, aber in anderen Gebieten. Denn um dieselben klimatischen Bedingungen wiederzufinden, müsste ein Drittel der Menschheit migrieren.
Muss ein Drittel von der Menschheit dann verplaatsen.
Das könnte zu Problemen in den dann noch bewohnbaren Bereichen führen und zeigt, Klimaveränderungen wie Hitze fordern neben lokalen Anpassungsstrategien auch weiterhin globale Bemühungen, um die Folgen auf Menschen und Ökosysteme abzumildern.
Das Wissen.
Hitze, wann sie gefährlich wird und wie wir uns anpassen, Autor und Sprecher Markus Schwantner, Redaktion Lukas Sumpfleth. Und jetzt noch ein Hörtipp. Ich möchte Ihnen und euch eine weitere Folge von Das Wissen empfehlen, die ich recherchiert habe. Kälte, wo sie gut tut, wann sie gefährlich wird, gibt's überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.